Tores Tea Time. Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.
Ich werde gesponsert von der VR Bank Westküste. Und ihr fragt euch, was Moderatore und die VR Bank Westküste verbindet? Die Region. Denn aus dem Norden kommt auch die VR Bank Westküste. Und was die Bank noch so besonders macht, sie lebt durch und durch das Genossenschaftsprinzip. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Ach ja, und Tee mag die VR Bank Westküste natürlich auch. Und jetzt heißt es...
Auf eine Tasse Tee mit Sibylla Nitsch. Ja, heute wird's in Tores Tea Time politisch, ausnahmsweise. Aber das hat einen bestimmten Grund. Denn eine kleine Partei aus dem Norden will jetzt in den Bundestag. Die Rede ist von der Minderheitenpartei SSW. Und mir gegenüber sitzt jetzt die Kreisvorsitzende des SSW, Sibylla Nitsch. Hallo und hi, Sibylla.
Ja, moin und hi. Willkommen hier bei uns im Hus um Hus.
Richtig, ja. Im Hus um Hus auf der Neustadt, ne? Mhm,
genau, ja.
Da sitzen wir und von der Neustadt aus soll es bald für dich nach Berlin gehen. Möglicherweise.
Also ich bin ja auf Platz 3 der Landesliste für die Bundestagswahl und bin hier die Repräsentantin für Nordfriesland und Dithmarschen Nord. Wenn das für uns richtig gut läuft, dann bekommen wir das eine Mandat. Dafür setzen wir uns ein. Wenn es noch viel besser läuft, dann bekommen wir vielleicht 2 Mandate. Aber ein drittes Mandat ist relativ unwahrscheinlich.
Die Gründe dafür, auf die kommen wir nachher. Dennoch, genau. Ne, du hängst hier überall zwischen oder neben Frau Baerbock, Herrn Laschet, Herrn Scholz, Frau Damerow und du eben auch, denn du kandidierst.
Genau.
Und deshalb sitzen wir hier auch. Mhm. Wir wollen dich und den SSW vorstellen.
Ja.
Doch erstmal, bevor wir zum SSW kommen, wollen wir zu dir kommen als Person. Du hast dir schon einen Tee von mir gewünscht und es wurde der dänische Friseurtee. Den kannte ich vorher noch nicht, aber passt ja ganz gut.
Ja, genau. Also ich glaube, ich hatte mir nicht den dänischen Friseurtee gewünscht, sondern den Tee, der Pfefferminze Süßholz heißt. Von einer anderen Marke, Pucker hieß die Marke, glaube ich.
Ja.
Jetzt habe ich auch eine Rechercheaufgabe, glaube ich, hinterher, rauszufinden, warum der Name zustande gekommen ist. Aber schmeckt sehr lecker, Nana, Minze und Süßholz. Man braucht dann keinen Zucker und kein Süßungsmittel. Ja.
Also ich mag kein Süßholz, aber das geht durch. Ist okay.
Okay,
für dich trinke ich es.
Ja.
Dann meine erste Frage an dich. Hotdog oder Currywurst?
Hotdog.
Ja?
Ja?
Ausrufezeichen. Mit roter oder
mit alles, Wurst? Wie man so schön sagt.
Mit alles,
voll
im Programm.
Ja.
Röstzwiebeln oder rohe Zwiebeln drauf?
Beides.
Also ein klassisches dänisches
Genau.
Hotdog.
Ja, genau.
Ja. Ich war gerade da in Blauwand vor einer Woche, nur kurz. Da kosten Hotdog mittlerweile umgerechnet, wenn man in Bar zahlt, 5 Euro.
Ja, umrechnen darf man nicht.
Aber war echt lecker.
Aber eine Berliner Currywurst mag ich auch ganz gerne.
Ja, die musst
ja,
du ja
vielleicht,
weißt,
bald.
Eines Tages häufiger essen.
Mhm.
Wenn es den SSW nicht gäbe, welche Partei wäre denn deine?
Das ist eine ganz schwierige Frage, weil die Partei ja schon so lange meine ist. Natürlich habe ich auch mal was anderes gewählt zur Bundestagswahl, aber bei der jetzigen politischen Lage bin ich froh, dass ich meine eigene Partei wählen kann. Wir arbeiten sehr gut und auch pragmatisch zusammen mit den Parteien, ne? Also zum Beispiel hier in Nordfriesland, auch im ganzen Land.
Du bist ja schon lange im Kreistag auch.
Ja, solange das nicht halt radikal ist, nach rechts oder nach links, sind wir da sehr offen und haben, sage ich mal, eine sozialliberale Ausrichtung.
Hattest du ein, jetzt auf dem Weg zur Bundestagsbewerbung, habt ihr da im SSW auch Schulungen gehabt, wie man mit Reportern, wie man mit Journalisten, wie man mit Fragen umgeht?
Ja, also wir trainieren das ja tagtäglich.
Politiker
also
sind
dadurch,
ja Experten darin, Fragen auch gekonnt auszuweichen, trotzdem 3 Minuten.
Ich weiche nicht aus. Also man hat das ja natürlich schon öfter mal gehabt. Wir haben ja Landtagswahlkämpfe hinter uns und das haben wir durchaus schon immer mit im Programm gehabt. Und man lernt ja auch mit der Zeit. Ne? Also aus der Kreispolitik weiß ich eine Menge und auch da geht das manchmal ordentlich zur Sache.
Ja.
Und auch mit Journalisten hatte ich die letzten Jahre viel zu tun. Also hat man dann ein gewisses Training.
Wird in Dänemark gegendert?
Nein.
Demnach adaptierst du das auch nicht ins Deutsche?
Im Deutschen ist es ja schon, also ist es schon so, dass ich mir das mittlerweile angewöhnt habe und auch merke, dass man im Deutschen schon einen anderen Kontext hat. Also dass es schon manchmal viel mehr so ist, dass Sprache auch Realität macht. Im Dänischen hat man auch Ansätze und dann wird auch über Sprache, Weiblichkeit, Männlichkeit gesprochen. Also zum Beispiel gibt es die Bezeichnung for man, also Vorsitzender, und es gibt die Bezeichnung for kvinne, Vorsitzende, also ist dann Mann und Frau. Das sind aber auch Wortkonstrukte, die es erst seit einer Weile gibt. Grundsätzlich wird immer alles neutral gesprochen. Also die Diskussion, wie wir sie hier in Deutschland haben, kennen wir in Dänemark nicht.
Letzte kurze Frage. Welche Sprache ist denn schöner? Dänisch oder Deutsch?
Dänisch natürlich.
Ja?
Ja, meine Herzenssprache. Also ich bin auch deutsch aufgewachsen, aber Dänisch mag ich lieber.
Ja. Heißt ja, steck dir eine heiße Kartoffel in den Mund, dann kannst du Dänisch sprechen. Mhm,
genau, habe ich gerade nicht hier, aber hätte es sonst mal ausprobieren können.
Ich hatte 4 Jahre Dänisch in der Schule. Mhm. Es ist wirklich herzlich wenig leider hängen geblieben. Ich kriege noch das Hotdog bestellt. Auch Melrollpölse.
Ja,
gut. Und das war es dann leider auch. Es ist schade, weil wir leben so nah dran an Dänemark. Und ich habe das Gefühl, so viele Dänen sprechen Deutsch.
Das stimmt, ja.
Wie viele Deutsche sprechen denn Dänisch? Ist das bekannt?
Das ist, also wir haben ja gewisse Erhebungen für die dänische Minderheit, die ja im nördlichen Landesteil hier zu Hause ist. Da sagt man immer, dass so 40.000 bis 60.000 Leute der dänischen Minderheit angehören und auch aktive Sprecher sind. Aber ich glaube, dänischsprachig in dem Sinne sind noch viel mehr. Und dann zieht sich das auch noch in Holsteiner Bereich. Dann gibt es das Konzept der Nachbarsprache, also dass man halt auch im engen Austausch ist mit den Leuten, die nördlich der Grenze wohnen und das auch vermittelt, sodass man sich besser kennenlernt. Ja.
Du bist Lehrerin an einer dänischen Schule.
Ja.
Du sagst in Husum derzeit, vorher warst du in Friedrichstadt, da war ich ganz verwundert, dass es auch eine dänische Schule in Friedrichstadt gibt. Weißt du, wie viele dänische Schulen es in Schleswig-Holstein gibt?
Ja, das weiß ich. Das sind 40. Bis vor kurzem hatten wir noch 42 Schulstandorte. Es gab da jetzt aber Einsparmaßnahmen und verschiedene Umstrukturierungen. Also aktuell haben wir 40. Mhm. Und ich meine gut über 50 Kindertageseinrichtungen, die also in ganz Südschleswig vom Nord-Ostsee-Kanal bis zur dänischen Grenze angesiedelt sind.
Ja.
Je weiter südlich man kommt, desto weniger wird es. Und Friedrichstadt ist tatsächlich auch einer der südlichsten Standorte,
ja,
an der Eider-Grenze, wie man so schön sagt. Ja.
Okay. Gut, dann kommen wir zu dir.
Ja.
Du bist deutsch aufgewachsen, sagst du, in Deutschland?
Ich bin dänisch aufgewachsen in Deutschland. Aber ich habe auch meinen deutschen Familienkontext und auch deutsche Freunde. Also das ist immer so, sage ich mal, auch im Wechsel gewesen.
Ja. War für dich dann von vornherein klar, dass du irgendwann mal auch skandinavische Politik in Deutschland betreiben möchtest, also dass du in den SSW gehst?
Das war für mich sehr schnell klar, als ich so, sage ich mal, in den Studienjahren so erwachsen wurde, dass das mein Weg ist.
Ja.
So einfach, das hat einen ja geprägt, dass man als Teil der Minderheit einfach auch Diskriminierung erfahren hat oder eine Ungleichstellung. Also da habe ich einige Momente aus meiner Kindheit und Jugend, ich bin in Rendsburg aufgewachsen, wo wir in Rendsburg dann auch als die Dänenkinder beschimpft wurden oder auch die dänische Schule auch oft angefeindet wurde. Und das sind Momente gewesen, die haben einen geprägt und haben einem deutlich gemacht, da muss man was machen, so, weil also ich habe immer schon das Verständnis dafür gehabt, dass man eine große solidarische Gemeinschaft ist und dass man keine Gruppen in der Gesellschaft hat, die ausgegrenzt werden. Ja, und dann ist es halt aber nachher auch gewachsen, weil ich habe dann Skandinavistik auch studiert, also Dänisch auch so auf dem Niveau studiert. Da hatte man den Kontakt nach Skandinavien, in die nordischen Länder und das hat einen dann natürlich geprägt. Dazu zu sagen, das ist für mich genau der richtige Ansatz und natürlich das Kern- und Herzensthema, die Minderheiten. Und dann gibt es ja nicht nur die dänische Minderheit, sondern natürlich hier in Nordfriesland ist am allerwichtigsten die friesische Volksgruppe.
Das stimmt wohl.
Da kommen wir bestimmt noch zu.
Also die repräsentiert, können wir auch gerne jetzt drüber sprechen, die repräsentiert ihr auch. Also nicht nur in Anführungszeichen die dänische Minderheit, sondern auch die friesische Minderheit. Ja. Mhm. Hast du das Gefühl, Friesisch als Sprache oder generell diese Volksgruppe erfährt immer weniger Resonanz?
Also das ist sicherlich so. Also man hat an einigen Orten wirklich die Situation, dass die Sprecher schwinden. Also gerade auf Sylt zum Beispiel hat man eine sehr kritische Situation, weil ja einfach der Markt auch so ist, dass die Leute aufs Festland gedrängt werden. Das heißt, also wirkliche Söllring-Sprecher gibt es nur noch wenig. Auch auf Helgoland, kannst auch eine ganz akute Situation. Ich kann nicht selber sprechen. Nein. Also ich bin Teil der in friesischen Verein und bin da auch in der Vorstandsarbeit und engagiere mich in einigen Bereichen. Mhm. Ich habe so die Grundkenntnisse an der Uni mal gehabt durch die skandinavische Literatur- und Kulturwissenschaft. Und ich bin mittlerweile sehr gut trainiert, dass ich es verstehe. Also ich kann durchaus an Treffen teilnehmen, wo alle Friesisch sprechen. Ich verstehe das dann und antworte aber auf Deutsch oder auf Dänisch, je nachdem, wie der Kontext ist. Ja.
Wir sagten ja schon, wir befinden uns im Husum Hus, richtig ausgesprochen? Mhm. Ja. Wie wird hier denn gesprochen? Ihr habt gerade Deutsch miteinander gesprochen. War es, weil ich hier war, oder wird generell hier eher Deutsch gesprochen?
Das war jetzt, weil wir, also Uli und ich, meine gute Seele, mein Kreisgeschäftsführer hier im Haus, wir sprechen halt überwiegend Deutsch. Okay. Also das kommt auch durch die politische Arbeit im Kreistag hier um die Ecke, arbeiten wir Deutsch. Mhm. Ja, und dann ist es halt aber so, dass wenn ich dann unten in der Bibliothek bin oder unten ist eine Theatervorstellung, dann kann man mal die friesische Sprache hören. Mhm. Man kann auch Plattdeutsch hören, weil hier die niederdeutsche Bühne auch Auftritte hat. Mhm. Oder man trifft dann seine dänischen Freunde. Also es ist eine bunte Mischung.
Und zu Hause?
Zu Hause?
Wie sprichst du da?
Ja, also mein Mann und ich, wir sprechen Dänisch überwiegend, aber auch mal Deutsch. Also weil wir
im Streit.
Nein, das kann man nicht so sagen. Also ich glaube, im Streit wird es dann eher Dänisch. Mhm. Mein Mann flucht auf jeden Fall gerne auf Dänisch, kann auf dem Tennisplatz zum Beispiel.
Dann war er das.
Und alle verstehen es nicht und fragen immer, ne, was ist das wohl? Nein, also wir sprechen überwiegend Dänisch, weil wir auch beide, da sind wir einfach beide zu Hause. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Aber wir sprechen schon auch mal Deutsch, weil wir dann deutsche Freunde zu Besuch haben oder durch die Familie. Wir haben auch ja Teile der Familie, die deutsch sind und dadurch kommt das dann.
Du kandidierst für den SSW. Was ist denn überhaupt der SSW und was heißt das?
Also der SSW, das ist der Südschleswigsche Wählerverband.
Vielleicht war ich zu laut. Südschleswigsche Wählerverband.
Ja, das kommt ja von der Bezeichnung Südschleswig, weil das ja vorher mal ein Herzogtum war, Schleswig, was dann durch diese politischen Machtkämpfe, Kriege geteilt wurde in Nord- und Südschleswig. Daher kommt das und wir vertreten die dänische Minderheit und die friesische Volksgruppe. Wir haben Orts- und Kreisverbände und unseren Landesverband im nördlichen Landesteil, nördlich des Nord-Ostsee-Kanals und haben eine sehr starke Arbeitsgruppe im Holsteiner Bereich.
Okay.
Und sind politisch aktiv im Tagesgeschäft, was die verschiedenen Ebenen angeht, halt im nördlichen Landesteil, haben aber natürlich den Blick auf ganz Schleswig-Holstein.
Was sind so Sachen, Dinge, die ihr bewegt habt in den letzten 60 Jahren in Schleswig-Holstein, die nicht passiert worden wären, wenn es den SSW nicht gegeben hätte?
Also erstmal haben wir natürlich bewegt, dass die nationalen Minderheiten, friesische Volksgruppe, die dänische Minderheit, auch die deutsche Minderheit auf der anderen Seite der Grenze und die Sinti und Roma, die auch anerkannte nationale Minderheit sind, dass die halt natürlich einen ganz anderen Status bekommen haben. Also dass wir als Minderheit einfach ein natürlicher Teil der Gesellschaft geworden sind, dass unsere Institutionen, sag ich mal, zu den Städten und Gemeinden gehören und nicht irgendwie als irgendwas Besonderes gesehen werden. Ich glaube, da haben wir auch sehr viel Verständigung über die Grenze erreicht. Für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, da denke ich, waren wir ein Hauptmotor. Und dann bin ich der Meinung und habe ja selbst auch die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass wir sehr anerkannt sind im sozialpolitischen Bereich und auch in der Umweltpolitik, wo wir einfach mit sehr, sehr konkreten Ansätzen rangehen, also halt auch wirklich schauen, welche Gruppen in der Gesellschaft stehen eigentlich irgendwie total blöd da und uns denen dann annehmen.
Ja.
Das kann in verschiedenste Richtungen gehen, bei Pflegebedürftigen, im Seniorenbereich. Und in der Umweltpolitik haben wir uns auch stark gemacht, indem wir halt wirklich regional vor Ort dafür sorgen oder gesorgt haben, dass Maßnahmen umgesetzt werden. Im östlichen Bereich ist das dann die Schlei-Region, wo wir wirklich so die Fürsprecher waren, jahrelang, bis irgendwann mal die Leute gemerkt haben, so, wir müssen jetzt was machen. Unsere Stärke halt auf jeden Fall.
Habt ihr Wähler, die keiner Minderheit angehören?
Ja, die haben wir durchaus. Ist schwierig.
Weshalb wählen die euch?
Die wählen uns sicherlich, weil wir diesen Ansatz haben, pragmatisch und dialogorientiert in der Sache zu verhandeln. Und das macht sich sehr, sehr deutlich, also auch in den Kreistagen, da erlebe ich das ja auch selber halt an der vordersten Front, dass wir an der Sache orientiert Politik machen. Das heißt, wir arbeiten mal mit der SPD zusammen, wir haben mal eine Sache, die wir dann auch mit CDU und Grünen bearbeiten und versuchen mit unserem Stil die Mehrheiten zu finden. Ja, und das, wir haben irgendwo vielleicht auch eine friedliche Ausstrahlung. Und ich glaube, dass dann auch der Draht nach Skandinavien und nach Dänemark, das reizt auch viele.
Ja.
Weil sie dann doch merken, wenn sie uns beobachten oder uns so sehen, dass wir auch durchaus andere Ansätze in die Politik bringen, als irgendwie nur in Schachteln und Boxen zu denken.
Auf die werden wir noch zu sprechen kommen. Wie gesagt, ihr wollt in den Bundestag. Mhm. Eigentlich gibt es ja eine 5%-Sperrklausel, heißt, eine Partei muss mindestens 5% erreichen, damit sie in den Bundestag kommt. 5% bei wie viel Millionen Wahlberechtigten? 10 Millionen Wahlberechtigten ist natürlich ein Haufen. Das schafft ihr natürlich nicht. Nee. Ihr seid von dieser 5%-Klausel befreit.
Genau.
Warum?
Das sind wir, weil wir nämlich die friesische Volksgruppe und die dänische Minderheit vertreten. Und das ist schon sehr, sehr lange, seit der Nachkriegszeit, eher so auch festgelegt, dass wir die Repräsentanz der Minderheiten sind. Also im ersten Schritt war es die dänische. Und deswegen haben wir den Status, das ist so festgesetzt in der Landesverfassung, aber auch in der Verfassung der Bundesrepublik, dass also wir befreit sind von der 5%-Hürde, damit gesichert ist, wenn wir genug Stimmen bekommen, dass wir die Minderheiten repräsentieren.
Was heißt denn genug Stimmen in eurem Fall? Ihr habt bei der letzten Wahl 49.000 Stimmen erhalten. Das ist für Husumer Verhältnisse viel, doppelt so viel Einwohner wie Husum. Auf Deutschland gesehen 82 Millionen Einwohner, sehr wenig. Wie viel braucht ihr jetzt?
Ja, also an der Zahl orientieren wir uns. Und dann orientieren wir uns natürlich nur an Schleswig-Holstein, weil wir stellen nur in Schleswig-Holstein auf. In ganz Schleswig-Holstein kann man uns die Zweitstimme geben. Und wir haben uns angeschaut, was hat das günstigste Mandat gekostet in der letzten Bundestagswahl, so nennt man das.
Was heißt das?
Das heißt, wie viele Stimmen gingen auf das, auf das Minimum, ne? Also auf ein Mandat, und haben uns unsere eigenen Zahlen angeschaut und haben also sind zu dem Schluss gekommen, dass wir 40.000 bis 50.000 Stimmen brauchen, um ein Mandat zu erreichen.
Um ein Mandat zu bekommen.
Das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, weil man muss halt schauen, wie ist die Lage, ne, wie verteilen sich die Mandate, wie viel Wahlbeteiligung ist. Ja. Aber das ist das, was wir realistisch sehen und wir auch der Meinung sind, dass wir das sicherlich erreichen. Und das ist natürlich unser Ziel, das eine Mandat.
Ich habe gelesen, je geringer die Wahlbeteiligung, desto größer sind die Chancen für den SSW, weil ihr eine Kernwählerschaft habt, nehme ich an.
Genau, wir haben eine Kernwählerschaft. Das ist natürlich aus den Minderheiten heraus und sicherlich auch eine Kernwählerschaft unter den sogenannten Sympathiewählern, die sich angezogen fühlen.
Ja.
Schwierig zu sagen. Wir haben natürlich keine Vergleichswerte aus der Bundestagswahl, orientieren uns jetzt an einigen Erhebungen und an der Stimmung und an den Rückmeldungen, die wir als sehr, sehr positiv erachten. Also so auch die mediale Aufmerksamkeit, die wir haben. Aber am Ende des Tages müssen die Leute an der richtigen Stelle das richtige Kreuz machen.
Ja.
Daher sind wir ordentlich gespannt.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass ihr ein Mandat bekommt, ist recht groß. Ein zweites ist unwahrscheinlich. Ein drittes für dich ist fast schon utopisch. Also gehen wir mal davon aus, ihr bekommt ein Mandat. Genau. Mhm. Ein Mandat. Ich weiß nicht, wie viele es im Bundestag werden. 500, 600, 700 insgesamt. Mhm. Ein Großteil natürlich von den etablierten Parteien. Mhm. Und der SSW hat eine einzige Stimme da.
Genau.
Und ihr habt nicht mal den Fraktionsstatus, also ihr habt auch nicht die gleichen Rechte wie ein Fraktionsabgeordneter. Mhm. Bringt das überhaupt was für euch? Oder macht ihr euch da eher nur zum Deppen?
Nee, überhaupt nicht. Also das wird unbedingt was bringen. Also erstmal ist es so, dass wir Politik für Schleswig-Holstein machen, für unsere Minderheiten, also für den Norden. Und wir werden eng angeknüpft an der Politik, die wir sowieso schon führen, wo wir sehr anerkannt sind, auch im Landtag und im ganzen Land ja auch bekannt mittlerweile. Da werden wir anknüpfen. Und wir werden natürlich mit dieser einen Stimme dafür sorgen, dass Aufmerksamkeit auf gewisse Themen kommen, die wir als besonders notwendig halten.
Von wem soll denn diese Aufmerksamkeit kommen? Von den anderen Politikern oder von der Bevölkerung?
Sowohl als auch. Okay. Also die anderen Politiker. Ich sag mal, ich habe immer auch eine Zeit lang gesagt, ein großes Ziel wäre es schon, wenn man am Anfang mal die Abfrage macht, wer weiß eigentlich, was eine nationale Minderheit ist oder die dänische oder die friesische. Melden sich vielleicht 100 im Parlament und am Ende haben wir vielleicht erreicht, dass über die Hälfte weiß, was eine nationale Minderheit ist. Das heißt, die Interessen, die wir vertreten für die nationalen Minderheiten, die ja dann durchaus auch im ganzen Bundesgebiet angesiedelt sind, das ist für uns natürlich so der Hauptansatzpunkt, dass wir nicht vergessen werden in diesem bundespolitischen Kontext. Gibt so Beispiele, man hat den Digitalpakt bekommen von Berlin, dann hat man aber vergessen, in Schleswig-Holstein, da hat man ja die Minderheitenschulen, wie ist das eigentlich geregelt und müssen wir denen also auch dann ein Stück von Kuchen abgeben? Und das ist halt, das sind Beispiele, die zeigen, dass wenn man dann in Kiel sitzt, nur in Kiel, ohne die Verbindung auf die Bundesebene, dann ist das sehr, sehr schwer, das nachzuverhandeln. Das haben unsere Leute geschafft. Aber ich glaube, dass die Wege einfach kürzer und besser werden. Und unser Abgeordneter, das wird ja voraussichtlich Stefan Seidler, unser Spitzenkandidat, der auf Nummer 1 steht, der würde natürlich auch im sehr engen Kontakt sein mit den anderen Politikern aus Schleswig-Holstein. Wie ich schon sagte, wir pflegen sehr guten Kontakt zu allen Parteien. Und da würde man dann natürlich da auch Impulse setzen in dem Kontext und einfach nochmal eine starke Stimme für gerade den nördlichen Landesteil sein, der in unseren Augen gnadenlos unterrepräsentiert ist, was das Politische angeht.
Weshalb gab es denn in der eigenen Partei bei euch Zweifel, ob das der richtige Weg ist, für den SSW, für den Bundestag zu kandidieren? Mhm. Auf der Abstimmung haben trotz der Bitte und des Wunsches für den Bundestag zu stimmen, nur 60% dafür gestimmt. Ja. Was ist mit den anderen 40%? Warum wollen die das partout nicht?
Das ist vielschichtig. Also ich glaube, die allermeisten Gründe, ich habe das ja auch sehr eng mitbegleitet, aus dem Landesvorstand heraus, die allermeisten Gründe waren, dass man Angst hatte, dass man halt also diese regionale Verankerung und auch den Fokus hier auf unsere Kommunen und Kreistage verliert, weil wir ja Politik hier vor Ort machen und einfach da auch so etabliert sind. Dann haben wir natürlich auch die Herausforderung wie andere Parteien, dass wir um Nachwuchs ringen, wobei wir jetzt eine sehr, sehr starke Jugend aufgebaut haben. Und dass wir halt also nicht genug Leute finden, die sagen, Politik und auch die ehrenamtliche Politik, das will ich gerne. Und da, glaube ich, hatten die meisten halt Bedenken, dass man sich da einfach verzettelt und viel zu viel Energie reinsetzt. Ich habe jetzt aber erlebt, dass viele auch von den Kritikern jetzt, nachdem wir den Prozess hinter uns haben und auch diese Kandidaturen hinter uns haben und uns inhaltlich mit auseinandergesetzt haben, dass sie richtig viel Positives dran sehen können.
Ja.
Das bestätigen die Rückmeldungen. Es gibt immer noch einige, die sagen, das kann ich irgendwie gar nicht sehen, was das soll. Die werden wir dann vielleicht dann mit der konkreten Arbeit in Berlin einfangen. Mal gucken.
Ja. Was passiert, wenn ihr nicht genug Stimmen bekommt?
Das mag ich mir gar nicht ausmalen, weil ich natürlich überzeugt davon bin, dass wir diese Stimmen holen. Wenn das nicht so wird, ja, sicherlich, dann ist das wie bei jeder Niederlage. Da muss man sich damit auseinandersetzen, woran hat es gelegen. Das Gemengelage um die Kanzlerkandidatur beschäftigt uns ja auch. Wir positionieren uns da nicht, weil wir einfach ganz klar auch gucken müssen, ne, welche Ausrichtung hat die gewisse Person nachher in unserem Sinne.
Ja.
Und dann würden wir uns das anschauen. Und es wäre natürlich ein herber Rückschlag, natürlich, klar. Aber dann würden wir, glaube ich, nicht lange zögern. Dann, wie ich immer so schön sage, da muss man aufstehen, die Krone richten und dann müssen wir volle Kraft voraus alles für die Landtagswahl dran setzen. Ne?
Gut, ne, so weit ist es noch nicht gekommen. Wird es hoffentlich
genau.
Gar nicht. Deshalb sitzen wir ja auch hier. Kernthemen des SSW. Was sind so drei Themen, mit denen ihr, man sieht es ja, wenn man durch Husum und Nordfriesland fährt, aber was sind die drei Themen von euch, für die ihr ganz besonders steht?
Also wir haben jetzt in der Bundestagswahl ganz klar auf drei Kernforderungen gesetzt. Das eine ist Minderheiten fördern und schützen. Das ist natürlich das, was aus unserem eigenen Selbstverständnis ist. Die Sprache publik machen, Sprache und Kultur auch in den Medien wiederfinden, uns dafür stark machen. Aber auch immer wieder uns dafür einsetzen, dass man die gleichen Rechte hat und dass man nicht in schlechten Zeiten, wenn es mal nicht so gut läuft, auch mit den Finanzen, dass dann halt also wir als Minderheiten irgendwie hinten überfallen.
Ist das so?
Das passiert sehr häufig. Das passiert sehr häufig.
Hast du da ein Beispiel? Also ich als Nicht-Minderheit kann es natürlich nicht nachvollziehen.
Also eigentlich können wir ein Beispiel gleich hier, das ist ja direkt hier, wir sitzen ja im Husum Hus.
Ja.
Also das ist so gewesen, ist natürlich kommunalpolitisch im weitesten Sinne. Es ging darum, dass hier das Husum Hus renoviert werden sollte. Hier sind ja sehr viele Auftritte, also das Landestheater gastiert hier, Niederdeutsche Bühne, unsere eigenen Produktionen. Und es ist eigentlich ja ein Kulturhaus für die ganze Region, so sollte es gerne aufgefasst werden. Und hier war ein ordentlicher Bedarf. Dann haben wir uns politisch dafür eingesetzt und dann hatten wir leider echt heftige Auseinandersetzungen hier in der Stadt. Und das hat sehr, sehr lange gedauert, bis wir einen Mini-Zuschuss dann von der Stadt bekommen haben. Und einige wollten es partout nicht finanzieren, auch mit Argumenten, die wirklich veraltet sind. Wir hätten genug Geld aus Dänemark und so weiter. Und das ist gerade 2 Jahre her.
Ist das so? Genug Geld aus Dänemark?
Nee, das ist nicht so.
Ja. Nee. Also ich kenne dieses Vorurteil nicht, deswegen aber das bestimmte, wird wohl häufig gebraucht.
Ja, also bestimmte Sachen, die für uns besonders wichtig sind, also wo dann auch unsere Schülerinnen einfach ne, besondere Angebote brauchen, ne, sei es auch die Lehrmittel in den Schulen, sei es dänische Theaterangebote aus Dänemark. Das sind natürlich Mehrkosten und die werden auch aus Dänemark mitfinanziert. Aber wir sind nicht überfinanziert und wir haben genau die gleichen Herausforderungen wie alle anderen, die hier in dieser Gesellschaft leben und müssen uns dazu verhalten. Ja, und
okay, dann haben wir noch 2 weitere Kernthemen,
genau.
Kommen wir gleich zum Thema Minderheiten noch einmal. Ihr setzt euch ja auch für den Schutz und die Förderung von Sinti und Roma in Deutschland ein. Mhm. Dazu wollt ihr einen Beauftragten gegen Antiziganismus einsetzen.
Genau.
War für mich auch ein neuer Begriff. Mhm. Was ist das und weshalb setzt ihr euch für Sinti und Roma zusätzlich ein?
Zusätzlich eigentlich nicht. Wir haben einen sehr guten Kontakt zum Landesverband der Sinti und Roma hier in Schleswig-Holstein.
Roma, jetzt ist es ausgesprochen. Roma.
Und es ist so, dass die autochthone, also nationale anerkannte Minderheit in Deutschland ist, die ja in ganz Deutschland auch verteilt ist, natürlich auch in ganz Europa. Also es ist ein europäisches Problem oder eine europäische Herausforderung. Und
ist das auch ein Briefingswort aus Problem Herausforderung machen?
Ja, weil ich sehe ja die Leute nicht als Problem, sondern ich sehe das, das, was drumherum passiert und wie die behandelt werden und diskriminiert werden. Das ist ja ein Problem hier und da und an einigen Stellen vielleicht auch eine Herausforderung, weil der politische Status auch fehlt.
Ja.
Wir haben immer uns sehr stark dafür eingesetzt. Es ist tatsächlich so, dass man eine starke Diskriminierung spürt, dass viele Gruppen der Sinti und Roma ausgegrenzt sind und dass da wirklich auch Hasskampagnen gefahren werden und also bis zu Anschlägen. Und das ist ein weit verbreitetes Phänomen, sicherlich auch langer historischer Kontext, der dahinter steht. Und da wollen wir uns für einsetzen, dass diese, die Mitbürgerinnen, die Sinti und Roma sind, sich genauso zu Hause fühlen überall, wie wir alle.
Ja. Okay, gut. Kernthema 2.
Mhm. Den Norden stärken.
Das ist schon mal gut.
Regional und nachhaltig. Mhm. Ja. Und das ist natürlich der Ansatz, dass wir sagen, wir haben unser Gebiet hier im Norden, wir haben Schleswig-Holstein und wir wollen uns ganz konkret um die Herausforderungen kümmern. Ja. Heute hat Stefan Seidler gerade auch eine Pressemitteilung rausgegeben. Da geht es um die Infrastruktur in Schleswig-Holstein. Das ist eins der Brennerthemen auch einfach, dass wir da völlig hinten überfliegen.
Woran liegt das?
Das liegt daran, dass das Ministerium, also oder dass der Minister zu weit im Süden lebt, also in Bayern. Also man hat einen starken Fokus dort und und dann sind wir in dem Sinne auch ein Randgebiet und sicherlich auch, weil unsere Strukturen hier oben im Vorfeld schon schwächer sind, auch so, dass wir dann auch nicht immer mit der Kraft, die der Süden hat, dann große Projekte ranziehen können.
Okay. Gut. Das war Kernthema 2.
Ja.
Kernthema 3 lautet?
Kernthema 3 heißt...
Letztes Mal den Wahlspruch von dem Plakat.
Genau, ja, weil das einfach alles immer so schön zusammenfasst, weil Kernthema 3 ist Politik skandinavisch gestalten. Und da geht das halt viel um die Ansätze, wie wir politisch vorgehen und wie wir auch übergreifend arbeiten. Also das heißt... Digitalisierung ist immer eins der Schlagwörter, wo man nach Dänemark und nach Skandinavien guckt. Man muss nicht immer die Rezepte neu erfinden, sondern die liegen auf dem Tisch. Und das ist dann halt aber auch wieder ein Exempel dafür, dass halt da auch die Ressorts, also so diese ganzen Gesellschaftsbereiche, viel enger zusammengefasst werden. Und man halt auch einen ganz anderen Ansatz für Sozialpolitik hat. Also Sozialpolitik in dem Sinne, dass man wirklich ein Solidarprinzip hat, viel stärker gelebt als hier. Und das bedeutet für uns ja auch Nachhaltigkeit, dass wir starke Gemeinschaften formen. Eins meiner Kernthemen ist, dass ich mich dafür einsetze, dass Sport- und Kulturförderung viel höher angesetzt wird. Also Sport und Kultur immer mit reingedacht wird und nicht nur ein Feel-Good-Thema ist, wenn ein bisschen Geld über ist. Und das ist auch ein skandinavischer Ansatz.
Ist nie auf der Prioritätenliste, ne?
Nee, selten. Es schon echt gut laufen. Ja.
Ja.
Und das ist auch ein skandinavischer Ansatz. Also, dass man diese Bereiche, wo man weiß, das tut dem Menschen gut, das stärkt den Menschen in seiner Entwicklung, dass man die auch immer in die regionale Entwicklung mit reinnimmt. Und das ist bei den Deutschen ganz anders.
Ihr fordert auch eine bessere regionale Vermarktungsstrategie für heimische Produkte / kauft regional.
Genau.
Wie wollt ihr das erreichen? Und das ist natürlich auch ein Thema, was nicht erst seit gestern angepackt wird. Wie schafft man das? Habt ihr da eine Lösung?
Also ganz klar ist es so, da muss man ja also Förderprogramme haben, die aber nicht nur in einem Projektstatus stehen, sondern die wirklich sich ganz klar die Struktur in Schleswig-Holstein angucken. Die ist ja sehr kleinteilig und hat viele kleine Produzenten, sei es im Lebensmittelbereich, aber auch Designer, die sich hier und da ansiedeln oder auch im Handwerksbereich. Und ich glaube, da ist das die Aufgabe der Politik und der Wirtschaftsförderung, dementsprechend Strukturen zu schaffen. Weil wenn man sich an die globalen Lieferketten hängt und sich da abhängig macht, dann geht man auch ganz schnell unter. Das heißt, also in den Regionen müssen Start-up-Kampagnen entwickelt werden und es muss Orte geben, an denen sich Gründer zu Hause fühlen und auch ein Netzwerk erfahren. Haben wir sehr gute Erfahrungen jetzt in Nordfriesland. Da sind wir auch immer ordentlich mit am Rudern und machen. Aber das muss viel, viel weiter oben angefasst werden, in dem Sinne, dass auch von der Bundesebene gesehen wird, wir haben also die bestimmte Struktur in Schleswig-Holstein und da müssen wir mehr reinsetzen. Mhm. Und dann geht es natürlich ganz viel über Kampagnen und auch noch zu fördern, dass dann Leute auch zum Beispiel regional und nachhaltig produzieren möchten und dass sie das auch können, einfach von den Lieferketten.
Ich nenne jetzt drei Themen. Da kurze Äußerung zu, wie der SSW dazu steht und wie weit oben auf der Prio-Liste das möglicherweise steht. Klimaschutz, Umweltschutz.
Klimaschutz steht ganz oben auf der Liste.
Ist das dein Auto übrigens, dessen Alarmanlage
nee, da geht? Okay. Nee, kann nicht sein. Klimaschutz steht ganz oben auf der Liste, also muss es ja. Wir leben hier in Schleswig-Holstein zwischen zwei Meeren. Wir sehen das tagtäglich, wir sind damit konfrontiert. Die Nordfriesen erzählen uns, was sie irgendwie in kürzester Zeit an Veränderungen sehen und wie unsere, ja, unsere Lebensqualität eingeschränkt ist. Also da kommen wir nicht dran vorbei. Und wir denken halt global und handeln lokal und versuchen halt alles, was geht an Maßnahmen hier voranzubringen.
Wie sieht es denn da mit dem, Zusatzfrage dazu, mit dem Auto aus? Ne, aus Berlin ist es immer leicht gesagt, keine Autos. Mhm. Nun leben wir hier in Nordfriesland, wo wir aufs Auto angewiesen sind, würde ich behaupten. Wie sieht das der SSW?
Also wir verteufeln keine Autos, aber sind der Meinung, auch gerade jetzt hier in Nordfriesland, ne, denken wir an den Wasserstoff, hier sind die Technologien zu Hause, hier ist die Innovation, hier hat man das Wissen. Das müsste halt also ganz klar ein Zukunftsantrieb sein auch, fernab der E-Technologie, die sicherlich auch interessant und auch wichtig ist. Aber wir brauchen halt einfach ganz klar einen besseren ÖPNV. Also wir brauchen bessere Anbindungen mit der Bahn. Wir hoffen ja bald, dass die Marschbahn dann endlich elektrifiziert wird. Und wir brauchen einfach ein besseres System an Bussen und das auch günstiger ist. Also wenn man von Husum nach Tönningen fährt, für 6 Euro ist das einfach zu teuer. Ne? Also da muss man sich an Großstadtverhältnisse anpassen können. Mhm.
Weiteres Thema, Datenschutz. Da ist ja Dänemark und Deutschland auch anders gepolt. Wie steht ihr denn dazu?
Ja, eine gute Mischung, würde ich sagen. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, ob der SSW da so eine ganz klare Grundhaltung hat. Ne? Ich glaube, wir gucken da sehr differenziert drauf. Wir sehen ja auch, es gibt schon auch Nachteile in Dänemark, wo mit den Daten sehr, sehr offen umgegangen wird. Ja. Hat aber auch viele Vorteile, auch wenn wir uns die öffentliche Verwaltung angucken, wo halt einfach der Datenschutz ein bisschen einfacher gestrickt ist, in dem Sinne, dass auch die öffentlichen Verwaltungen miteinander kommunizieren können. Da sehen wir Nachholbedarf auf jeden Fall hier in Deutschland, dass das einfacher wird und dass man da dann auch anpassen kann. Aber ich bin schon auch sehr kritisch eingestellt, was das Nutzen von Daten von Kindern und Jugendlichen angeht in den sozialen Medien. Da denke ich, ist das schon gesund, dass man auch ein kritisches Auge drauf hat.
Drittes Thema, Umgang mit Flüchtlingen und Abschiebungen. Wie steht der SSW dazu, auch im Hinblick auf Dänemark?
Also wir sind human eingerichtet, was die Flüchtlingspolitik angeht. Also wir haben uns da auf Landesebene sehr stark gemacht, dass kein Abschiebegefängnis etabliert wird, sondern dass man andere Ansätze findet. Und wenn es so ist, dass man nun der Aufenthalt endet aus verschiedenen Gründen, dass man anders untergebracht wird. Also wir sehen das als völlig inhuman an, dass Leute dann in so ein Gefängnis, in so eine Einrichtung kommen und das schluckt richtig viel Geld und das ist einfach nicht human. Und wir setzen uns überall sehr stark dafür ein, dass Integration gleich vom ersten Tag an funktioniert, also gleich in Sprachkurse, dass halt auch alle, die hier zu uns kommen, auch schnell in Arbeit kommen.
Wer darf denn zu uns kommen?
Ja, also das ist ja nun in der Asylgesetzgebung geregelt. Das führt, glaube ich, sehr weit, wenn wir das jetzt aufdröseln. Aber es ist jetzt ja auch aktuell der Ansatz, dass man sagt, wenn man ganz klar weiß, dass in einem Land Krieg herrscht, so wie jetzt in Afghanistan oder da die Verhältnisse jetzt auch so ungeordnet sind, dass man dann auch einen Abschiebestopp hat. Also dass auch immer so, also immer diese Verbindung da ist, dass man immer schaut, wo sollen die Leute denn jetzt hin? Ne? Und sicherlich, dann hat man ja verschiedene andere Ansätze, auch dass Leute kommen, weil sie halt eine bestimmte Qualifikation haben. Also da hat man ja verschiedene Abstufungen auch.
Wir brauchen ja auch Migration.
Ganz klar.
Dann hast du die dänische, skandinavische Politik die ganze Zeit so gelobt. Diese Politik war in den letzten Monaten, in den letzten 1-2 Jahren ja häufig Thema, denn Dänemark und vor allem Schweden sind ganz anders gefahren, was Corona angeht. Rückblickend betrachtet, ist Skandinavien da besser gefahren als Deutschland oder wir hier?
Also ich würde denken, dass Skandinavien besser gefahren ist. Ich kann jetzt nur sozusagen auch die Erfahrungswerte aus Dänemark mitnehmen. die Sachen, die ich jetzt so auch ein bisschen auf die Bahn gebracht hier habe eben, die haben natürlich, also spielen da auch eine Rolle, ne? Also dass man auch in dieser Erfassung in den Kommunen ganz anders aufgestellt war und dass das alles viel besser geklappt hat. Und das, was mich besonders angesprochen hat an der Politik, ist, dass es halt auf Vertrauen basiert, so wie so vieles in Skandinavien. Das heißt, auch im Privatbereich, obwohl die Situation scharf war, hat man trotzdem den Leuten zugelassen, dass sie im Privatbereich mit 10 Leuten sich treffen können. Und das, finde ich, ist extrem wichtig, wenn man betrachtet, dass Leute alleine leben, Leute ihre Familie verloren haben oder aus welchen Gründen auch immer weit weg von ihrer Familie wohnen. Dann fand ich das einen guten Ansatz. Und man hat es ja trotzdem kontrolliert und hat genauso drauf geachtet, wo sind da die Geschehen, und hat viel, viel stringenter gearbeitet. Und hier bei uns war es ja auch sehr geprägt durch Verbote und durch radikale Maßnahmen, in Anführungsstrichen. Und das hat natürlich auch für viel Unruhe in der Gesellschaft gesorgt. So, ne? Also, dass die Leute also auch schneller gereizt waren und es ja tatsächlich auch Gruppen gab, die in der Corona-Politik in Deutschland gar nicht mitbedacht worden sind. Da hat man in Dänemark einen anderen Ansatz. Schweden.
Ich war gerade im Blauband und es war fast schon befremdlich, ohne Maske einkaufen zu gehen. Ich dachte echt, wow.
Ging mir im Sommer auch so. Da war man dann auch schon, man musste sich erstmal dran gewöhnen, weil man natürlich auch, Mensch ist ja ein Gewöhnungstier, ne? Sich schnell auch gewöhnt an das,
was man hier... Schöner, ohne Maske einzukommen, ganz klar.
Ja.
Sicherlich jeder. Aber Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ja. Man kennt es gar nicht mehr so. Würdest du dir das in Deutschland wünschen?
Ohne, ja, das würde ich mir
ohne wünschen. Ohne Maske jetzt bei CO2 reinzugehen?
Ja, klar. Also würde mich wundern, wenn jemand sagt, man wünscht sich das nicht.
Und siehst du es aber sinnvoller an, ohne Maske jetzt schon reinzugehen? So meine ich das.
Ja, schwierig, sicherlich, also in der warmen Jahreszeit, wo es jetzt ja auch angenehm war draußen und man dann auch viel draußen sein konnte, Abstand halten und so. In Innenräumen, gut, das ist ja auch in der Logik, sicherlich auch bei allen anderen Krankheiten, dass man sich natürlich in Innenräumen, wenn nicht gelüftet ist, auch schneller ansteckt. Aber ich denke, dadurch, dass die Impfquote so hoch ist und dadurch, dass alle Leute sehr, sehr bedacht sind, auch was diese Tests angeht und verschiedene Regeln, dass man eigentlich auf einem guten Weg ist. Dass das langsam auch so sein müsste, dass wir befreit sind von der Maske.
Ja, toi, toi, toi. Ich hoffe, das ganz stark. Meine letzte Frage im Podcast ist immer dieselbe. Ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken.
Ja.
Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
Ja. Wenn ich könnte, dann würde ich gerne eine Tasse Tee trinken mit der finnischen Ministerpräsidentin, also mit der finnischen Staatschefin.
Die ist doch mega jung, ne?
Mega jung, also jünger als ich. Ja,
Das geht. Anfang 30 erst oder so?
Na, ich glaube, die ist jetzt schon auch Ende 30.
Doch, also, schon.
Ja?
Schon.
Aber mit der würde ich mich gerne unterhalten, einfach, weil ich mich da schon ganz viel habe inspirieren lassen und weil ich das mega fortschrittlich finde, dass sie Staatschefin ist, eine sehr gute Politik macht und sich nicht hat beirren lassen von einer männerdominierten Welt und auch ja noch ihr Kabinett weiblich aufgestellt hat. Also sie hat ja auch, also ich glaube, alle Ministerinnen, ja, also liegt ja schon im Wort. Alle Ministerämter sind von Frauen besetzt. Ja, und das finde ich sehr interessant. Und da würde ich mich einfach, weil ich ja selber Frau in der Politik bin, in Deutschland ist es immer noch sehr männerdominiert, würde ich mich gerne mal mit ihr unterhalten, wie das läuft und wie ihre Erfahrungen sind. Auf einen Tee.
Ist wirklich sehr interessant. Ja. Wir hatten auch ganz, ganz lange eine weibliche Staatschefin. Wie blickst du auf diese 16, 17 Jahre Angela Merkel zurück? Ganz kurz, waren das gute Jahre oder hast du dir mehr erhofft von einer Frau an der Regierungsspitze, als Frau gesehen?
Also es war ja auf jeden Fall ein Fortschritt, dass dann eine Frau Regierungschefin ist. Und ich glaube schon auch, dass Angela Merkel in ganz Europa sicherlich da irgendwo schon auch eine Vorbildfunktion hatte. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns das Thema Gleichstellung angucken oder auch die Repräsentanz von Frauen in der Politik, dann ist die Quote immer noch sehr, sehr gering und ja auch zurückgegangen, auch im Bundestag. Und da hätte Angela Merkel, glaube ich, in ihrem Selbstverständnis als Frau auch noch mehr machen können. Und ich glaube, vielleicht wäre es auch gut gewesen, ein bisschen früher aus der Politik zu gehen. Wir haben jetzt ja doch eine sehr, sehr lange Periode hinter uns. Es waren natürlich auch viele Krisen dabei, die man auch erstmal managen muss. Aber insgesamt glaube ich, dass sie für ein sehr starkes Europa steht. Und dafür stehe ich auch oder dafür stehe ich ein. Und ich glaube, da hat sie viel bewegt.
Bekommen wir denn jetzt eine weitere Staatschefin oder einen Regierungschef? Was meinst du?
Schwer zu sagen. Also ich wünsche mir eine Staatschefin, aber das muss jetzt nicht heißen, dass ich unbedingt zufrieden bin mit den Kandidatinnen, die wir gerade haben.
Gut, ja. Dann sage ich herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte, dass wir beiden eine Tasse Tee zusammen getrunken haben.
Vielen Dank.
Und etwas den SSW und dich vorstellen konnten. Das war Tores Tea Time mit Sibylla Nitsch.